Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin wieder im Lande sozusagen. Ich bin wieder zurück aus Mazedonien. Wir waren ja mit einigen aus der Jugend dort gewesen, von letzten Montag bis diese Woche Dienstag. Und ja, wir hatten viele schöne Erlebnisse und ich habe ein paar Fotos mitgebracht. Ich klicke die einfach mal durch. Das ist so ein bisschen Panorama jetzt. Genau, also da sitzen wir alle. Man sieht, erkennt uns nicht, aber so ein bisschen. Das war zum Willkommensgruß von der Gemeinde. Wir waren ja dort in der Gemeinde. Ich kenne den Pastor aus Ohrid. Ohrid heißt der Ort. Da kommen wir später auch noch ein bisschen drauf. Wir hatten natürlich unsere Jugendfahne mit, wie das sein muss. Haben die Straße erstmal blockiert da für ein Foto. Ja. Da hatten wir sie wieder. Es ist ganz interessant, da die, der Laserpointer geht nicht. Die haben da so ein altes Amphitheater von den Römern noch. Also wir haben richtig historisch was gesehen. Eine orthodoxe Kirche, da waren wir auch drinne, haben uns das mal angeguckt. Ist natürlich ganz anders als bei uns. Ja, das ist so der Blick auf die Stadt und aufs Ufer. Ohrid liegt am See. Ohrid, der ist ziemlich groß und an der tiefsten Stelle 300 Meter tief. Wir sind dann auch mal rausgeschwommen, bis man dann nicht mehr den Grund sehen konnte. Da war es dann einfach nur noch blau. Ist eine ganz interessante Erfahrung, wenn man auf einmal nicht mehr sieht, wo es dann hingeht. Ja, das waren die Mädels, die Jungs, noch ein paar Jungs. Da haben wir ein bisschen uns Karussell gegönnt. Hat echt Spaß gemacht. Ich glaube, wir sind insgesamt 4 oder 5 Mal gefahren über die Zeit. Ah ja, und das war jetzt dann noch in Prilep. Das sehen wir auch nachher noch auf einer Karte. Also wir sind nicht direkt nach Skopje zurück, weil wir über Skopje dann wieder nach Deutschland geflogen sind, sondern wir waren noch einen Tag in Prilep. Und das ist auch der Pastor und der Patrick, den kennt ihr ja. Und ja, da waren wir dann erschöpft im Flugzeug. Ja, hier noch ein paar Bilder. Schönes Essen. Der Markt. Da haben wir eine Riesenmelone gekauft. Wir sehen sie gleich nochmal in, ja, da, 20 Kilo. Ja, musste man ein bisschen schleppen. Das ist auch so der Blick jetzt auf die Altstadt. Wenn ich jetzt einen Laserpointer hätte, könnte ich zeigen, wo die Kirche steht, die wir eben noch schon gesehen haben. Da sind wir ein bisschen geschwommen. Eigentlich jeden Tag sind wir ein bisschen geschwommen. Da ist nochmal das Amphitheater. Und nochmal der Blick über die Stadt. Dann haben wir die Burg besichtigt. Das waren die Jugendlichen aus Ohrid aus der Gemeinde. Mit denen haben wir auch ein bisschen Zeit verbracht. Das war also jetzt gegenüber von dem Karussell gerade. Da gab es so einen Autoscooter auf dem Wasser für Kinder. So abends dann schön nochmal der Blick auf die Altstadt am Ufer entlang. Und dann so eine Promenade. War es das letzte jetzt, oder? Okay. Genau. Dann können wir eigentlich gleich übergehen zu meiner Präsentation. Genau. Also, wir haben jetzt ein paar Bilder gesehen, wie schön das in Ohrid ist. Jetzt fragen sich vielleicht einige von uns, wo liegt denn Mazedonien überhaupt? Wo liegt das denn? Ich hatte gehofft, wir haben einen Laserpointer, habe ich jetzt nicht. Aber ich denke, jeder von uns sieht das gelbe Griechenland da. Also das, ne, Italien, der Stiefel, den erkennt man. Und wenn man ein bisschen nach rechts geht, einen Meridian, dann sieht man da dieses gelbe Griechenland. So, und dann ist da drüber in grün Mazedonien. Das ist also, da liegt das. Und es ist interessant, die Griechen erkennen Mazedonien gar nicht als Republik an. Die meinen eigentlich, das gehört immer noch zu Griechenland. Das Interessante ist allerdings, wenn man historisch guckt, dass es Mazedonien schon sehr lange gibt. Ich denke, einige von uns werden wissen, dass man das auch schon in der Bibel findet. Ja, also Paulus ist eben auch nach Mazedonien gereist, das sehen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer. Und jetzt mal eine Karte von Mazedonien. Zum Glück habe ich einen. Hallo, hallo? Ah. Hallo, ja, zum Glück habe ich einen Wechselakku gleich mitbekommen vom Christian. Top. Wir waren, also, ja, wieder kein Laserpointer, aber wir waren hier unten links. Da steht Lake Ohrid und da quasi nordöstlich vom See ist da eben Ohrid. Und wir sehen jetzt auch gleich, dass das, der See, die andere, das andere Ufer sozusagen, das ist dann schon Albanien. Und dann sind wir, wie ich schon gesagt habe, als wir dann abgereist sind, einen Tag noch nach Prelep. Da muss man jetzt auch so ein Stück schräg hoch gucken. Dann sieht man noch im grünen Gebiet Prelep. Da waren wir auch. War eine total andere Gegend dann. Also Ohrid liegt etwas höher und ist auch durch den See natürlich ein etwas milderes Klima. Und in Prelep war es sehr, sehr heiß dann. Also da haben wir schon gemerkt, ganz anderes Klima. Das ist typische Landklima so im Balkan. Und dann sind wir eben, wenn man nochmal ein Stück direkt quasi nördlich von Prelep hochguckt, dann sieht man Skopje im blauen Feld. Da sind wir dann abgeflogen wieder nach Deutschland. Also Skopje ist die Hauptstadt, deswegen ist es auch so ein Stern. Ich habe gedacht, ich bringe das mal mit, dass ihr euch mal ein bisschen vorstellen könnt, wo wir waren und was wir gemacht haben. Und weil das so schön auch ein bisschen in mein Predigtthema heute reinführen soll. Und zwar, wie ich schon erwähnte, Mazedonien gibt es ja nicht nur heute als Republik, sondern gab es ja auch schon damals, zu Zeiten des Neuen Testamentes. Und zwar, als Paulus da auch rumgereist ist. Wir wissen ja, dass er eigentlich von unten, also unten rechts auf dem Bild, aber wenn man jetzt von der Karte her spricht, südöstlich aus Untersyrien da, aus Israel kommt. Und wir sehen, er ist ja ganz schön rumgereist. Er war dann irgendwann in Antiochia in der Gemeinde und dann gingen ja die Missionsreisen los. Und während dieser Missionsreisen lesen wir dann in der Apostelgeschichte, dass er eben durch Galatien reist und er hat immer irgendwie auf dem Herzen da nach Kleinasien und überall hinzugehen und der Heilige Geist, der lässt sie nicht, heißt es da. Und dann ja, weiß er nicht weiter, er reist weiter, kommt irgendwann nach Troas. Das sehen wir jetzt quasi an der Küste. Da, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Über Assos, ja, links von Phrygien. Da sehen wir Troas. Und ich weiß nicht, ob uns das allen bewusst ist, aber in Troas hatte Paulus dann einen Traum. Und dieser Traum, in diesem Traum hat dann zu ihm ein Mann gesprochen, hat einen Mann gesehen und er hat gesagt, komm rüber zu uns nach Mazedonien und hilf uns. Und warum erzähle ich das? Warum ist das so interessant? Wir müssen uns bewusst machen, dass im Endeffekt, das war für uns Europäer ein fundamentales Ereignis. Ja, es ist zwar nur ein Mann, der quasi mit dem Schiff darüber gesetzt hat nach Neapolis, aber damit ist das Evangelium nach Europa gekommen. Ja, wir wissen ja, dass im Osten später dann die Moslems kamen und dann ging es ja los mit den kriegerischen Auseinandersetzungen mit der östlichen Kirche, wenn man ein bisschen weiter quasi spult, so ja 600 nach Christus und die folgenden Jahre, da ging das dann ja los und das heißt, eigentlich früher war ja hier Israel und die ganze östliche Region war ja das Zentrum des Christentums, wenn man so will. Und das hat sich dann irgendwann verschoben. Ja, Konstantinopel wurde eingenommen und so weiter. Und heute, wenn man in noch ein bisschen weiter in den Osten reist, da die, wo die ganzen islamischen Länder sind, da schimpfen die gegen den christlichen Westen. Also einem muss klar sein, das hat zwar nur mit einem Mann begonnen, aber damit ist quasi das Christentum nach Westen rüber geschwappt und bis heute gilt der Westen als christlich. Ja, wie christlich wir nun wirklich sind, sei jetzt mal dahingestellt, aber zumindest von der Prägung her kommen wir ganz stark vom Christentum. Das hat sich tief in unsere Wurzeln quasi mit eingewirkt, das Christentum. Ja, eine soziale Marktwirtschaft, dass wir sowas haben. Ich denke, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass, was Paulus da angefangen hat eigentlich. Es ist wirklich bedeutsam also. Und jetzt sehen wir, er ist zunächst in Neapolis gelandet, aber wir haben leider keinen Brief an die Neapolitaner überliefert in der Bibel. Dementsprechend habe ich gesagt, na gut, die nächste Stadt war Philippi. Also habe ich gedacht, predigen wir heute doch mal über den Philipperbrief. Und da ist es ja so, jetzt muss man sich fragen, was macht denn den Philipperbrief aus? Wenn ich jetzt über den ganzen Brief predige, das ist natürlich viel zu viel. Also muss ich natürlich mich auf das Wesentliche beschränken. Und das ganz Besondere am Philipperbrief ist, dass er eben, man könnte sagen, ein Brief der Freude ist. Kann ich das hier? Ah ja, genau. Er ist voll von Freude. Und das ist im ersten Moment eigentlich erstaunlich, denn wenn man den Anfang des Philipperbriefs liest, dann liest man, dass Paulus zu dem Zeitpunkt, wo er an die Philipper geschrieben hat, im Gefängnis saß. Und wir wissen ja, Michael hat uns das immer wieder deutlich gemacht, die Gefängnisse damals waren nicht wie heute. Unsere Gefängnisse hier liegen auch wieder unter dem Einfluss dieses sozialen, christlichen Gedankens, der damals nach Europa gekommen ist. Das gab es so nicht. Ja, Gefangene, die im Gefängnis, die waren quasi fast schon Rechtlose. Also sie wurden nicht gleich umgebracht, aber diese haben da total Entbehrungen leiden müssen. Viele sind verhungert und viele hingen dann auch die ganze Zeit in Ketten und sind erstickt. Und also es waren grausige Verhältnisse. Hygiene, davon war nicht zu reden. Ja, manche wurden dann von den Tierchen angeknabbert, schon bei lebendigem Leibe irgendwann. Und man hört es ja auch manchmal aus dem Altenheim, dass wenn die Pfleger es nicht schaffen, die älteren Leute rechtzeitig umzudrehen, dass die bettlägerig werden, also dass sie gewisse Stellen kriegen, das muss man sich überlegen, das haben die mit Sicherheit auch bekommen. Ja, die haben da gesessen in den Pflöcken, in den Ketten und die konnten sich überhaupt nicht drehen. Und da ist mit Sicherheit keiner gekommen und hätte das versucht, die zu drehen. Das war denen völlig egal. Und dementsprechend ist es eigentlich wirklich verwunderlich, dass Paulus an die Philipper über Freude schreibt, aus dem Gefängnis. Und da wird einem auch gleich klar, dass es nicht um die Freude geht, die wir sonst so meinen, wenn wir von Freude sprechen. Ja, wenn wir einen guten Urlaub hatten, gutes Essen, dann würden wir sagen, ah, das war eine Freude. Aber das war ja alles nicht gegeben bei Paulus. Er redet von einer ganz anderen Freude. Und ich möchte mich insbesondere auf drei Bibelstellen beziehen, wo Paulus die Philipper zur Freude auffordert. Das ist auch eine ganz interessante Sache, psychologisch gesehen. Weiß ich gar nicht, ob das so anerkannt ist, weil wenn ich sage, ich fordere jemanden zur Freude auf, dann würde ich ja quasi ein Gefühl fordern. Kann man das so sagen? Oder würden wir wahrscheinlich so sagen, ja? Also es würde so, als würde ich dir sagen, du sitzt zwar im Gefängnis, aber jetzt freu dich doch mal. Ist toll, oder? Ja? Also das ist schon spannend, was Paulus hier macht. Aber weil er selber im Gefängnis saß, denke ich, können wir ihm da zuhören und können wir sagen, gut, wenn er uns das sagt, der keinen Grund zur Freude hat, vielleicht ist da was dran. Und insgesamt taucht Freude jetzt 13 Mal auf im Philipperbrief. Aber also an 13 Stellen, wo er quasi entweder das Verb oder das Nomen benutzt. Aber wie gesagt, wir beschränken uns auf diese drei. Und da möchte ich mal die erste Aufforderung zur Freude vorlesen. Und da geht es schon gleich voll los. Das steht in Kapitel 2, Verse 17 und 18. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Also, sehr spannend. Paulus war sich wahrscheinlich gar nicht sicher, ob er da wieder lebend rauskommt aus dem Gefängnis. Und deswegen dieses Bild des Trankopfers, klar, ist ein alttestamentliches Bild. Wir wissen ja zum Beispiel, dass das Blut der Tiere an den Altar gesprengt wurde. Die haben auch das zur Reinigung immer wieder gemacht. Es gibt aber auch, dass zum Beispiel Wein über ein anderes Opfer gegossen wurde. Also wenn zum Beispiel ist ein, wie hieß das? Also wenn sie Mehl geopfert haben, ja, die haben auch teilweise Mehl verbrannt. Dann haben sie entweder Öl drüber gegossen oder auch Wein. Und das ist wahrscheinlich, was er hier aufgreift. Ja, er greift hier dieses Bild des jüdischen Gottesdienstes im Tempel auf, wo eben diese Opfer dargebracht werden. Und er bezeichnet das eigentliche Opfer, über das sein Leben als Trankopfer quasi gegossen wird. Das eigentliche Opfer ist der Dienst, also der Gemeinde in Philippi, des Glaubens oder das Opfer und der Dienst des Glaubens. Also mit anderen Worten, er sah quasi das Glauben an Jesus und das Festhalten an Jesus. Und ich meine, damals, wir sehen, was es ihn gekostet hat und mit Sicherheit die Philipper auch gewisse Dinge. Er sah das als ein Opfer an, das Gott gebührt. Also er sah den Glauben an Gott nicht als eine Option an. Es war keine, oh, man könnte ja mal an Gott glauben, dann geht es dir ein bisschen besser, wenn du mal Not hast. So hat er den Glauben nicht gesehen. Sondern für ihn war eins klar, bevor er sich bekehrt hatte, er musste das Christentum bekämpfen, weil das war Gott ein Greuel, so hat er gedacht. Und Gott gebührt es, dass wir ihm Ehre bringen und nicht ein Greuel. Und dann, als er sich dann bekehrt hatte, war ganz klar, nein, Gott gebührt es, dass wir an seinen Sohn glauben. Na, heute will es nicht. Soll ich das andere? Ah, okay. Ja, es gebührt Gott, dass wir an seinen Namen glauben und an den Namen seines Sohnes. Und da gibt es keinen Weg drum herum, sondern so und nicht anders ist es ein Opfer, das Gott wohlgefällig ist. Und dafür war er bereit, dass sein Leben als Trankopfer über dieses Opfer gegossen wurde. Also er war bereit zu sterben und trotzdem voller Freude. Unfassbar. In meinen Augen unfassbar. Menschlich nicht nachvollziehbar. Aber wir werden noch genauer drauf kommen. Nun ist es so, die nächste Aufforderung, die steht in Kapitel 3, Vers 1. Und da wiederholt er sich und sagt das auch gleich. Da heißt es, übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Also hier benutzt Paulus das Bild der Freude ganz anders. Zunächst hat er es im Kontext dessen gesagt, dass er für den Herrn leidet und bereit ist, sein ganzes Leben dafür hinzugeben, dass der Glaube an Christus gemehrt wird, dass er vorangetrieben wird, dass mehr Leute an ihn glauben und dass sie noch fester an ihn glauben. Und genau dieses noch fester, das betont er jetzt hier. Also, was er sagt, ist eigentlich, wenn wir uns am Herrn freuen, dann wird es uns festmachen. Natürlich auch die Wiederholung dessen, dass er das sagt, macht sie fest darin, dass sie sich freuen sollen. Aber genauso die Freude am Herrn, es heißt ja auch in Nehemia, ist unsere Stärke. Also mit anderen Worten, man kann eigentlich sagen, Freude am Herrn macht unsere Herzen fest. Wenn man genau nach dieser Passage noch ein wenig weiter liest, da ist es ganz interessant, da kommt Paulus dann zu einem Vers, der dann auch mal mein Taufvers werden sollte. Und zwar heißt es da in Philipper 3, Vers 8, gegenüber der unvergleichlichen Erkenntnis, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, es ist bloß Dreck, wenn ich nur Christus habe. Also jetzt kommen wir langsam dahin, zu verstehen, was war der Grund dieser Freude? Was war sozusagen der Boden, in dem der Baum dieser Freude wachsen konnte? Denn die Umstände waren ja nicht dafür. Der Grund der Freude war, dass es Paulus wirklich nur noch darum ging, Jesus zu dienen. Alles andere war gegenüber dem ihm völlig unwichtig. Natürlich, insofern die anderen Dinge drumherum dem gedient haben, war es ihm auch eine Freude. Aber nur weil es ihm eben darum ging, dass Jesus bekannt gemacht wird unter allen Nationen. Und ich denke, es gibt wenige Menschen, die das so gelebt haben wie der Paulus und die dabei so viel erreicht haben wie er. Also mit anderen Worten, es geht im Leben, nach der Meinung von Paulus zumindest, um eine ganz andere Freude, als wir sie immer suchen. Wir suchen Unterhaltung. Wir suchen Spaß. Wir suchen Abwechslung. Ich merke das besonders in der Jugend immer und ich muss es ehrlich zugeben, mir geht es ja nicht anders. Ja, also mir macht es ja auch Spaß, wenn wir tolle Aktionen machen, wenn wir nach Mazedonien gehen, uns die Sachen angucken, schöne Bilder machen, gutes Essen essen, tolle Gemeinschaft haben. Natürlich sind diese Dinge nicht schlecht. Und das sagt Paulus auch nicht. Er sagt nicht, alles ist Dreck, nur Christus ist gut, sondern er sagt, gegenüber der Erkenntnis Christi ist alles Dreck. Also im Vergleich kommt da nichts dran heran. Und der Abstand ist so groß, dass quasi alles andere auf der Skala sowieso schon im Bereich des Negativen erscheint. Nicht, dass es das ist. Aber ich glaube, dass manchmal tatsächlich diese Dinge, wo wir Spaß haben, wo wir tolle Sachen erleben, dass die bei uns manchmal doch ein bisschen zu weit rankommen an Jesus. Ich glaube, dass wir oft Jesus unterschätzen und was wir in ihm haben. Ich glaube, dass wir oft nicht begreifen, vielleicht nie begreifen, ja, wir sind Menschen, was es eigentlich wirklich bedeutet, dass wir zu Jesus gehören. Und wie tief das eigentlich alles in unserem Leben ausmachen sollte. Und ich denke, jeder von uns hat aber auch immer wieder diese Momente, wo wir dann doch merken, wow, wonach habe ich da schon wieder gesucht und getrachtet? Wo habe ich mich schon wieder locken lassen? Letztendlich, wenn wir dann merken, dass alles andere außer Jesus wirklich auch enttäuscht, letztendlich, da merken wir dann doch, er ist das Zentrum der Geschichte, wie wir gesungen haben. Er ist das Zentrum der ganzen Weltgeschichte. Es geht nur um ihn und letztendlich, dass wir zu ihm gehören oder nicht. Das ist die Frage im Leben. Und wer das dann merkt, der darf dann mal ein Stück dieser Freude schmecken. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, aber ich habe das immer mal wieder erlebt, wo ich merkte, dass so eine völlig befreite, gereinigte Freude in mir war, wo ich merkte, ich brauche gar nichts, wenn ich bloß Christus habe. Wo ich nichts mehr wollte, wo ich total zufrieden war, egal wie es jetzt gerade von den Umständen her war, das war mir in dem Moment egal, wo ich merkte, wow, ich habe schon alles, was ich brauche. Und alles, was mir dazugegeben wird, schön, das werde ich versuchen einzusetzen, damit andere auch dahin kommen, dass sie das erleben können. Und ich denke, wenn man das erlebt, dann das verändert die ganze Sicht. Auch wenn die Gefühle trotzdem hin und her gehen, ändert es die Sicht. Ich habe das in letzter Zeit häufiger erlebt, dass Schwierigkeiten kamen. Ja, neulich erst, vielleicht das ist mal ein gutes Beispiel für uns Deutsche, kamen zwei, ich weiß nicht, woher sie genau kommen, aber zwei Jungs bei uns in die Tiefgarage und fanden es lustig, einfach mal aus Spaß mit dem Schlüssel an unserem Auto rumzukratzen. Ja, und dann hatten wir Glück, unsere Nachbarin hat es gesehen und die hat uns Bescheid gesagt, dann bin ich runter, die waren natürlich schon längst weg, habe die Polizei gerufen, habe das aufnehmen lassen, aber ich habe gemerkt, ja, normal könnte ich jetzt sauer sein, aber ich habe richtig gemerkt, wie Gott zu mir sagt, Philipp, weißt du was? Was ist dir denn wichtiger? Dein Auto oder diese Menschen? Ja, Jesus hat seine Feinde geliebt. Wir waren seine Feinde. Wir waren nicht seine Freunde, die ihm noch geholfen hätten. Haben wir nicht. Sondern er hing am Kreuz, damit wir frei sind. Damit wir überhaupt erkennen können, was Liebe bedeutet. Und genau in dem Moment habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt eine Prüfung auch für mich. Natürlich findet Gott trotzdem nicht gut, dass die absichtlich irgendwas kaputt machen wollen von wem anders. Das ist nicht, was Gott damit sagen will, sondern er will sagen, Philipp, natürlich ist das nicht gut. Darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Aber, was ist dein Herz? Für wen schlägt dein Herz? Für dein Auto oder für Menschen? Ja, und das ist die Frage, die ich mir auch immer wieder stellen muss. Was ist mir jetzt wichtiger, dass die gerettet werden? Weil offensichtlich brauchen sie Rettung. Ja, wenn sie nichts Besseres zu tun haben, als einfach anderen Menschen die Dinge kaputt zu machen, dann brauchen sie Rettung. Weil das zeigt, dass ihr Herz gar nicht erkannt hat, worum es in diesem Leben geht. Aber wofür bete ich jetzt? Bete ich jetzt, Herr, mach, dass ich sie schnappen kann, damit die mir das bezahlen? Oder bete ich jetzt, Herr, mach, dass ich ihnen nochmal begegne, damit ich ein Zeugnis sein kann? Das waren wirklich wichtige Fragen für mich, wo ich merkte, okay, Jesus will mein Herz läutern, damit ich wieder diese Freude erleben kann. Damit ich wieder merke, es geht nicht um Dinge, es geht nur um Menschen und dass Jesus in ihr Herz kommt. Und ich glaube, dieser Weg führt dann zu dieser Freude. Und damit will ich zur nächsten und letzten Aufforderung kommen. Da heißt es in Kapitel 4, Verse 4 bis 7, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und jetzt kommt dieser wunderbare Vers, der so oft als Segen im Gottesdienst benutzt wird. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Fantastisch, oder? Wenn wir es tatsächlich schaffen, uns mal zu lösen von all den menschlichen Dingen, ja, egal was es ist, und uns wirklich mal schaffen, an dem Herrn zu freuen und in dieser Beziehung zu ruhen mit Gott. Das ist wie ein Schutz vor psychischen Problemen. Also jemand, der in dieser Freude lebt, jeden Tag, der wird niemals beim Psychologen erscheinen, außer vielleicht, um ihn zu trösten, ja, weil er selber so viel mit Problemen zu tun hat. Ist meine Meinung. Also wer wirklich, und ich glaube, Jesus hat das gemacht. Der hatte ja auch nicht viel Grund zur Freude, aber er hat trotzdem irgendwo in dieser Beziehung zu Gott so geruht und diese Freude, er kannte die. Und letztendlich hat er Sachen überstehen können und durchmachen können, die ihn überhaupt nicht erschüttert haben. Alle Jünger dachten schon, sie sterben, ja, als auf einmal die Wellen ins Boot schlugen und sie wecken Jesus auf und sagen, Herr, ist es dir denn egal, dass wir sterben? Ja, und Jesus sagt nur, hä, wo ist denn euer Glaube? Also ich wäre schockiert gewesen über diese Antwort, mehr als über den Sturm, muss ich ehrlich sagen. Ja, dass Jesus so eine Ruhe hatte, der konnte einfach schlafen. Ja, waren seine Füße noch nicht nass geworden oder das Kissen, auf dem er lag? Ich weiß es nicht. Aber er konnte seelenruhig schlafen, weil er ein so tiefes Vertrauen zu Gott hatte, weil er genau wusste, was der Plan seines Vaters war und weil er ihm einfach total vertraute. Und letztendlich war er verwundert, dass die Jünger das nicht auch hatten. Vielleicht sollte es uns manchmal mehr wundern, dass wir das nicht auch haben. Zumindest ein bisschen. Vielleicht sollten wir nicht immer denken, ah, wer das hat, ist aber besonders. Vielleicht sollten wir eher denken, ah, wenigstens mal ein normaler Christ. Ja? Nicht, dass ich damit jetzt Leistungsdruck überhaupt nicht ausdrücken will, sondern ich will vielmehr sagen, was passiert, wenn wir unser Denken vielleicht auch mal ändern tatsächlich. Nicht nur sagen, wow, Jesus war so besonders, sondern sagen, hey, Jesus hat doch gesagt, wir sollen genauso sein. Er hat doch gesagt, wer meine Worte hört und sie tut, den vergleiche ich mit einem weisen Baumeister. Also mit anderen Worten, wenn wir hören, freut euch, vielleicht sollten wir das wirklich tun. Und jetzt sehen wir hier bei dieser Aufforderung von Paulus die Verbindung zu dem, was ich auch vorhin gesagt habe. Ja, ich hätte jetzt in Wut ausbrechen können, aber ich merkte, Gott sagt mir, nein, Philipp, lass es sein, du brauchst nicht wütend sein. Deine Milde soll allen Menschen bekannt werden. Auch denen, die dein Auto zerkratzen, mutwillig. Ja, neulich hatte ich wieder eine Situation, vorgestern so gesagt, ich war Döner essen in der Stadt, habe mein Auto geparkt, ich kam wieder zurück und da hatte eine Frau es geschafft, meine Stoßstange zu schneiden, Beule drin und so weiter und sie hat gesagt, ah, tut mir leid und so weiter und ich hab gemerkt so, ja, was soll ich mich jetzt ärgern, das ändert ja auch nichts und habe gesagt, ja, kann passieren. Und ich habe dann die Daten aufgenommen, klar, dass sie jetzt mit über die Versicherung und so weiter, das läuft. Aber ich muss doch nicht auch noch dieser Frau, die sowieso schon vielleicht ja, unsicher ist und hofft, dass jetzt kein Donnerwetter kommt oder was auch immer. Ja, und das Auto gehört ihrem Mann, ja toll, zu Hause muss es auch noch erklären. Ja, da muss ich ihr doch nicht noch eins reindrücken, so nach dem Motto, das geschieht ihr jetzt recht. Nein, wieso? Meine Milde soll allen Menschen kund werden. Ja, und ich merke, dass Gott das bewusst zulässt, diese Situation, damit ich das lerne. Ja, nicht, dass es mir in dem Moment schwerfiel, weil Gott hat da schon oft an mir gearbeitet, an dem Punkt. Und ich denke, ja, dem einen fällt das leichter und dem anderen schwerer. Aber im Endeffekt habe ich gemerkt, nee, Gott braucht das gar nicht. Ja, manchmal ist es in unserem Herzen wie bei den Jüngern, wir wollen beten, lass Feuer vom Himmel fallen. Aber Gott sagt, wieso? Wieso bist du so sauer? Ist doch alles gut, das kommt doch wieder in Ordnung. Ja, und ich meine, ich muss doch dankbar sein, dass die Frau überhaupt da geblieben ist. Sie hätte auch einfach wegfahren können. Ja, und dann habe ich damit den Schaden. Aber sie war so ehrlich und insofern war ich ihr dankbar. Und ich merke, dass Gott da in unserem Herzen so viel bewirken kann, wenn wir das doch wollen und zulassen. Oft kann man sich so um Kleinigkeiten drehen, was auch immer das ist. Ja, wie oft hört man dieses Klischee, Gemeinden streiten sich und spalten sich über der Farbe des Teppichs. Habe ich schon gehört, dass Gemeinden das fertiggebracht haben. Ja, und dann sage ich, wirklich? War das wirklich eine Gemeinde? Oder was für eine Gemeinde war das? Denn wenn die Farbe des Teppichs ausreicht, damit Leute die Gemeinde verlassen, dann frage ich mich, ob sie wirklich je Teil der Gemeinde Jesu waren. Vielleicht Teil der Lokalgemeinde, aber sind sie dann auch Teil des Leibes? Haben sie wirklich begriffen, was sie da haben? Ja, dass so eine Kleinigkeit ihre Freude am Eigentlichen, warum man ja in Gottesdienst geht, so trüben kann. Ich weiß nicht, ob sie wirklich erkannt hatten, was Jesus für sie getan hat. Aber ich muss darüber ja auch nicht urteilen, zum Glück. In jedem Fall sehen wir hier, dass diese Milde, wenn wir auf Gott fokussiert sind, dass es uns mild macht, dass wir nicht anderen Menschen einfach ignorieren, sondern wir sind einfach gütig, weil wir wissen, was wir haben. Wir brauchen nicht je zornig sein oder sonst was. Und wie oft schreibt Paulus das, dass solche Dinge von uns fern sein sollen. Und dann, ich glaube, das ist, womit wir Deutschen am allermeisten Probleme überhaupt haben, wenn es im psychischen Bereich ist, dann heißt es, seid um nichts besorgt. Wer diese Freude kennt, der kennt sie nur, weil er diesen Herrn kennt, auf dem diese Freude basiert. Und dieser Herr versorgt. Ja, nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, nicht immer so, wie wir das gerne hätten, aber dennoch, er versorgt und er trägt durch und letztendlich wissen wir, es geht ja auch über dieses Leben hinaus. Und der hat dann keine Sorgen. Ja, sie mögen mal kommen im Kopf, aber der weiß eigentlich, letztendlich kommt dann auch wieder der Friede und man merkt, hey, warte mal, Jesus hat mich so weit geführt, er wird mich noch weiterführen. Und letztendlich ist das hier nur ein Zwischenzustand auf dieser Erde. Letztendlich geht es doch gar nicht um hier. Es geht doch um danach. Und deswegen hat man dann auch Glauben zu beten. Ja, viele Menschen, mit denen ich auch Kontakt hatte, habe ich immer wieder dazu ermutigt. Sie mögen Christen gewesen sein oder nicht. Es war mir egal. Ich habe gesagt, weißt du was? Gott ist treu. Bete zu ihm. Und du wirst erleben, wie er antwortet. Und wie viele Menschen haben das auch erlebt? Von meinen Freunden, Bekannten, die gar nicht wirklich davor glauben wollten. Ja? Aber die haben dann gemerkt, hey, Gott hat mein Gebet beantwortet. Dann habe ich gesagt, ja, siehst du? Ein Beispiel war ein Schulkamerad von mir vom Abi. Wir haben gemeinsam gelernt. Ich habe sie vorbereitet, meine zwei Kumpels, weil sie hatten es immer ein bisschen schwierig. Und Gott hat mir die Gnade geschenkt, dass es mir sehr leicht fiel in der Schule. Dann haben wir Mathe und so gelernt, Physik. Und einer Kumpel Mirko, der hatte panische Angst, ja, weil er wollte Jura studieren wie sein Vater, aber er wusste halt, Mathe wird halt hart. Das war halt nicht sein Ding. Und er hat auf 4 oder 5 Punkte gehofft, dass er so durchkommt. Also das ist dann gerade so noch eine 4. Wir haben gemeinsam gelernt und er kam dann aber doch nochmal den Abend vor der Klausur zu mir, hat gesagt, du, ich habe so panische Angst, ja, kannst du für mich beten? Weil ich habe ja immer erzählt, ne, so. Und habe ich gesagt, ja klar, bete ich für dich. Dann habe ich kurz für ihn gebetet, dass Gott ihn segnet, habe auch dann noch weiter gebetet bis zur Klausur. Und das ist faszinierend. Nach der Klausur kam er zu mir, war abends, kam er nochmal zu mir und hat gesagt, du Philipp, ich würde niemandem in meinem Leben diese Geschichte erzählen, aber ich weiß, dir kann ich sie erzählen. Ich habe am Tag vor der Klausur einen Traum gehabt über Würfel im Vektorraum. Und was meint ihr, was wohl dran kam in der Klausur? Würfel im Vektorraum. Und er hatte alle Dinge, die man wissen musste für die Klausur, schon erkannt im Traum. Mit anderen Worten, Gott hat ihn vorbereitet auf diese Klausur, besser als ich es je hätte tun können. Er hat ihm genau das erklärt, was er in der Klausur wissen musste. Und er hat mit, ich meine, 4 oder 5 Punkten hat er es tatsächlich geschafft und konnte dann auch Jura studieren. Ja, und da sehen wir letztendlich dieser Glaube, diese Freude, das ist, worin wir leben sollen. Ich glaube, Gott hat das für alle von uns, für jeden Tag. Das ist, was er sich wünscht, dass wir so freudestrahlend sind, dass die Leute sagen, warum bist du so fröhlich? Du hast gerade deinen Job verloren oder sowas, ja? Was ja durchaus auch mal vorkommen kann, ja? Aber warum soll ich denn aufhören, mich zu freuen, ja? War Gott denn gut, als ich den Job noch hatte und ist er jetzt schlecht geworden? Oder kann Gott mir nicht einen neuen Job geben oder einen vielleicht sogar noch besseren? Musste nicht Josef auch noch, wo er der beste Sklave oder Diener von Potiphar war, wo er über den ganzen Haus war, musste er nicht auch erst wieder ins Gefängnis, um dann noch mehr erhöht zu werden? Irgendwo schon, oder? Und ich denke, dass wir, wenn wir Gott kennen und diese ganzen Geschichten und die ganzen Zeugnisse, da muss doch eine Freude in uns aufwachen, oder nicht? Wenn wir das wirklich glauben. Ich meine, da kann ja nur Freude kommen. Mich begeistert es jedenfalls. Und dann kommt das Beste und damit schließe ich. Und der Friede Gottes, der höher ist als jeder Verstand. Manchmal kommt der Verstand und sagt, du müsstest dir doch jetzt Sorgen machen. Guck mal, was da jetzt los ist. Und alle anderen machen sich doch auch Sorgen. Aber ich meine, dass der Friede Gottes viel höher ist. Und das ist, worum es geht. Und er wird unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus bewahren. Ist das nicht eine Verheißung? Oft denken wir, oh, wie soll ich es schaffen, am Glauben zu bleiben? Ist ganz einfach. Ja? Freuen am Herrn, Glauben haben, bitten, nicht Sorgen machen, mit Danksagung beten und der Friede Gottes, der wird uns bewahren. Mehr brauchen wir gar nicht machen. Und deswegen sage ich, diese Freude, das ist, wofür ich lebe, und wonach ich immer mehr trachte, dass ich himmlische Freude habe, nicht irdische Freude, dass ich himmlischen Frieden habe, nicht irdischen Frieden, nicht irdische vermeintliche Sicherheit, sondern ich will in ihm ruhen und bereit sein, auch Schritte zu gehen, zu denen man nur, ja, und solche Dinge. Amen.